Herzlich willkommen zum Fellbrück Wissenschaft Magazin Podcast. In dieser Episode ist Professor Jörn Ahrens zu Gast, mit dem ich über sein Buch Neue Normalität über eine Leitkategorie in Zeiten der Pandemie spreche. Das Buch ist im vergangenen März bei Fellbrück Wissenschaft erschienen. Wir sprechen unter anderem über den Begriff Neue Normalität, über die Idee der Normalität im Kontext der Moderne und über Foucaults Konzept einer ort- und subjektlosen Macht. Ich wünsche viel Vergnügen mit dem folgenden Gespräch. Ja, guten Tag, Herr Professor Ahrens. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich. Wir fangen normalerweise so an, dass der Gast sich noch mal kurz vorstellen darf. Also, wenn Sie kurz uns was über sich erzählen könnten.
Ja, hallo Herr Gude, guten Morgen. Ich freue mich auch, dass das hier so gut klappt. Okay, ja, fange ich mit der kurzen Vorstellung an. Mein Name ist Jörn Ahrens, ich bin Professor für Kultursoziologie an der Universität Gießen seit 2011 jetzt und habe normalerweise Schwerpunkte eher so im Bereich die Bedeutung von Gewalt in Gesellschaft, populäre Kulturen und Medien, arbeite da relativ viel über Comics und Film und seit einiger Zeit über gesellschaftliche Auswirkungen von Klimawandel im südlichen Afrika. Insofern spielt dieses Thema Natur, Kultur für mich auch eine Rolle, das auch schon seit einer längeren Zeit, da ich seinerzeit über ethische Aspekte und anthropologische Implikationen der modernen Biowissenschaften habilitiert habe. Es zieht sich quasi durch und da knüpft natürlich dieses Thema der Pandemie auch an, aber also wie ja sehr viele Kolleginnen und Kollegen in vielen Disziplinen, hat natürlich diese komplette Umwälzung von Gesellschaft vor 2 Jahren dazu geführt, dass man völlig neu fokussiert hat und also in der Situation, wo alles ausgesetzt hat, darauf reagiert hat, indem man sich viel stärker befasst hat, auch professionell mit der Situation, in die man gerade geworfen wurde. Und insofern steht die Pandemie jetzt eben auch auf der Agenda der Interessen.
Genau. Also Ihr Buch heißt Neue Normalität. Das befasst sich eben mit der Pandemie. Und Sie hatten jetzt gerade auch schon erwähnt, die Bedeutung auch für die Wissenschaft, die Soziologie dieses Themas. Und Sie bemerken da auch in der Vorbemerkung zu Ihrem Buch, dass es ganz interessant ist, dass sich jetzt die Wissenschaft dazu genötigt sieht, Themen zu behandeln, die sich noch im Prozess befinden. Und Sie sehen das auch als Gewinn, das finde ich ganz interessant. Also was meinen Sie, was ist der Gewinn?
Na, der Gewinn, den ich da sehe, der eintreten kann, ich hoffe, dass es so ist, ist quasi eine neue oder eine stärkere Offenheit in der Praxis sozialwissenschaftlicher, gesellschaftswissenschaftlicher Forschung. Ja, also das ist eine Situation, die uns noch mal stärker als andere Krisen, mit denen wir ja auch schon konfrontiert sind, ökologische Krisen beispielsweise, in eine Situation der Offenheit unter Unsicherheit stellt und wo wir tatsächlich Beiträge leisten müssen, also vor dem Hintergrund einer Situation, die sich immer weiter verändert, die sich weiterentwickelt und die sich permanent verändert. Und die Aussagen, die wir treffen, letztendlich ungeheuer ungedeckt sind natürlich. Und also alles, was wir an Aussagen tätigen können, was wir an Prognosen, an Schlussfolgerungen uns zutrauen können, also waren noch sehr viel vorläufiger sein muss, als wir das ohnehin schon natürlich gewohnt sind in Wissenschaften, die davon leben, dass sie sich gegenseitig im Disput weiterentwickeln und so weiter. Aber natürlich arbeiten wir normalerweise vor einem Hintergrund, der davon ausgeht, dass es also halbwegs valide Daten gibt, dass es quasi eine halbwegs klar zugängliche Lage des Gegenstands gibt, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und das ist ja im Grunde alles weggebrochen. Und wir müssen uns jetzt auseinandersetzen mit dieser völligen Offenheit einer Entwicklung, einer gesellschaftlichen Situation, einer wissenschaftlichen Situation. Und der Gewinn, den ich darin sehe, ist eigentlich quasi die Notwendigkeit, also rauszugehen, ne, aus den Sicherheiten des akademischen Betriebs, sich sehr viel stärker auf Diskurssituationen einzulassen. Wir müssen sehr viel stärker mit Informationen arbeiten, die wissenschaftlich also oft nicht wirklich gedeckt sind. Im Grunde ist das ein Zwang zur transformativen Wissenschaft. Das finde ich ganz gut. Die Universität muss sich, oder die Wissenschaft muss sich viel stärker wieder als gesellschaftlicher Akteur begreifen. Und das ist ja auch passiert in dieser Pandemie. Und da sehe ich eigentlich sehr interessante und sehr gute Dynamiken, sowohl was das Verhältnis von Wissenschaft zur Gesellschaft und zur Politik angeht und quasi die eigene soziale Bedeutung von Wissenschaft, als auch was Dynamiken im wissenschaftlichen Diskurs selbst angeht.
Ja. Dann lassen Sie uns doch über die Situation sprechen, in der wir uns ja immer noch befinden, die Corona-Pandemie. Und Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch natürlich nicht so sehr mit den medizinischen und epidemiologischen Aspekten der Sache, sondern mit den soziologischen oder mit den gesellschaftlichen und auch politischen Auswirkungen der Pandemie und beschreiben die als neue Normalität. Vielleicht können wir erstmal so anfangen, dass wir mal eine kurze Phänomenologie sozusagen dieser neuen Normalität liefern und vielleicht zugespitzt auf so eine Frage, ob wir uns jetzt in der realen Dystopie befinden oder ist das, was häufig als Maßnahmenregime auch bezeichnet wird, einfach also eine schnöde Form von Technokratie? Ja, also wie sieht es aus? Wie ist es zu bewerten?
Ja, also neue Normalität ist ja kein Begriff, den ich erfunden hätte, sondern der ist zu Beginn der Pandemie sehr stark in der Debatte benutzt worden, sehr signifikant, und aus sozialwissenschaftlicher Sicht fand ich den natürlich sehr, also ganz interessant und hochgradig spannend, was mich dann dazu gebracht hat, mich damit näher auseinanderzusetzen. Die Situation ist ja nun die gewesen, dass mit Anerkennung der pandemischen Situation so um Februar, März 2020 herum und dann mit Einsetzen des ersten Lockdowns in Deutschland am 22. März 2020 eine Situation hergestellt worden ist, in der also alles das, was wir bis dahin als normal angesehen und begriffen haben und uns auf bestimmte Strukturen, Abläufe, Dynamiken in Gesellschaft als also quasi ja völlig selbstverständlich vorhanden verlassen haben, weggebrochen ist. Da haben sich also Alltagspraktiken radikal verändert, es haben sich Strukturen gesellschaftlicher Prozesse radikal verändert. Also die gesamten, was wir dann Regeln genannt haben, die Konventionen und regulatorischen Zugriffe innerhalb von gesellschaftlichen Abläufen, ist ja völlig umgekrempelt worden. Das, was Jens Spahn damals so schön die Vollbremsung der Gesellschaft genannt hat. Das heißt, zunächst mal war ja dann dieser Befund, wir haben gar keine Normalität mehr. Das ist, hat man uns jetzt weggenommen, das ist weggebrochen, entweder durch die Pandemie oder eben durch die Institutionen, die es umsetzen. Und in dem Zuge ist relativ schnell dann dieser Begriff der neuen Normalität aufgetaucht. Den hat es vorher nicht wirklich gegeben. Es hat so, also peripher in kultursemiotischen Debatten dazu Beiträge gegeben, aber wirklich sehr, sehr wenig. Und aus der Politik ist das im Grunde gekommen. Plötzlich stand dieser Begriff im Raum. Also der österreichische Bundeskanzler Kurz hat ihn benutzt, Olaf Scholz, damals noch Finanzminister, hat ihn benutzt und gesagt, wir kommen jetzt in eine neue Normalität. Und das ist natürlich extrem spannend, weil das ja heißt, da wächst etwas ganz Neues und das soll aber doch Normalität sein oder repräsentieren oder die Form einer Normalität finden. Und da frage ich dann natürlich sofort, wie passiert das eigentlich? Was heißt das? Eine neue Normalität? Normalität ist ja eigentlich für uns das, was schlicht also da ist und Abläufe reguliert. Wenn man etwas ganz Neues erfindet, dann ist es zunächst mal nicht normal. Ja? Also insofern ist dieser Begriff für eine sagen wir, symbolische Handhabung für eine strukturelle Rahmung der Pandemie natürlich extrem zentral. Und das hat mich hier interessiert.
Ja, nun zeigen Sie ja auch, dass es mit dem Begriff der Normalität gar nicht so einfach ist, sondern überhaupt die Pointe dann ist, dass neue Normalität, naja, dass da durchaus eine Spannung gibt in dieser Begrifflichkeit. Und Sie verorten das Prinzip Normalität in Ihrem Buch im Kontext der Moderne und von deren Zukunftsorientierung und dem Fortschrittsgedanken sowie der Enttäuschung eben dieses Fortschrittsgedankens. Ja, was heißt das und warum ist das wichtig?
Ja, warum ist das wichtig? Ich meine, die modernen Gesellschaften, das wissen wir also ganz gut, sind natürlich absolut aufgelegt darauf, sich in die Zukunft hineinzuentwerfen. Wir antizipieren ja permanent, also Zukünftigkeit, ohne dass wir wissen, was die Zukunft ist und wie sie aussehen wird und was sie bringen wird. Aber also wenn wir Geschäfte machen, wenn wir Pläne machen, wenn wir Biografien entwerfen, heißt also Wirtschaft, Politik, Subjektgenese, das alles ist darauf angelegt, dass wir uns nicht gegenwärtig verorten ausschließlich und nicht nur Bezüge in unsere Vergangenheit oder in eine kulturelle Vergangenheit herstellen können, sondern insbesondere Zukunft antizipieren. So, damit gehen wir immer, alter Topos, Ulrich Beck hat dazu natürlich hochprominent gearbeitet, Wolfgang Bons und viele andere, dazu gehen wir immer Risiken ein, indem wir versuchen, Zukunft irgendwie handhabbar zu machen, zu gestalten und in diese Zukunft hinein zu handeln. Und das also immer auf das Risiko hin, dass diese Pläne scheitern können. Aber wir haben Mittel gefunden, der Prognose, der Abwägung, der Wahrscheinlichkeitsberechnung. So, wir haben Mittel gefunden, das einigermaßen handhabbar und kalkulierbar zu machen. Davon leben moderne Gesellschaften und das also befeuert sie natürlich extrem. Das heißt, wir können eigentlich dieses Selbstverständnis als Gesellschaft, das wir jetzt in den letzten 200, vielleicht 300 Jahren errungen haben, nur durchhalten und weiterführen, wenn Zukunft ein offener Horizont ist. Und womit wir jetzt seit einiger Zeit konfrontiert sind, das betrifft nicht nur die Pandemie, das betrifft insbesondere ökologische Krisenlagen, ist eine Schließung dieses Horizonts, dieses Zukunftshorizonts in der allgemeinen Wahrnehmung. Ja, also prominent argumentiert eine Bewegung wie Fridays for Future ja genau mit dem Argument, dass Zukunft geschlossen wird und damit kein Spielraum für die weitere Gestaltung von Gesellschaft und der eigenen Entfaltung der jetzigen jungen und kommender Generationen mehr besteht, indem wir nämlich also Handlungen vollziehen oder vollzogen haben, die in ihren Auswirkungen so radikal sein werden, dass sich diese Offenheit von Zukunft erledigt. Ja, also dass die nicht mehr da ist, weil die Bedingungen, die sozialen Bedingungen, dann so also negativ und beengt sein werden, dass es im Grunde nur noch darum geht, die Schäden, die angerichtet sind, nicht noch größer werden zu lassen oder halbwegs handhabbar zu machen, aber kein Spielraum mehr für das eigene, für Neues besteht. So, das ist diese Schließung von Zukunft, die ganz offensichtlich so in den letzten Jahren starker Diskurs geworden ist und also schon sehr bedeutend ist für das Selbstverständnis unserer Gesellschaften. Und die Pandemie ist genau in diesem Kontext zu sehen, ja, weil die Pandemie im Grunde das erste Ereignis gewesen ist, das wir jetzt gehabt haben, das für uns jetzt explizit in den westlichen Gesellschaften, quasi in den Zentren der globalen Ordnung dazu führt, dass uns massiv Handlungsoptionen weggebrochen sind und auch institutionell abgeschnitten worden sind. Das ist genau diese Schließung. Und das wäre dann Sie haben das eben schon angefragt. Das wäre der dystopische Teil dieser pandemischen Gesellschaft, mit der wir jetzt konfrontiert sind und einer möglichen neuen Normalität. Eine Normalität, die sich nur noch darauf konzentriert, die Misere, die da ist, halbwegs zu verwalten, aber nicht mehr Zukunft als ein Raum des offenen Handelns gestalten zu können. Da geht es nicht so sehr um eine schnöde Form von Technokratie. Das wäre falsch, ne? Ich glaube, das hat mit Technokratie gar nicht viel zu tun, sondern es geht darum, wie soziale Strukturen reguliert werden können vor dem Hintergrund einer Gefährdungslage, die sie im Grunde komplett zur Disposition stellt. Also wie können wir weiter Gesellschaft fortführen in einer Situation, die Parameter für soziale, gesellschaftliche Funktionalität, die wir bis dahin gewohnt waren und die ja relativ viel Spielraum und Flexibilität gewährleistet haben, dysfunktional werden. Das ist natürlich eine Dystopie insofern, als dass sie also jede Form von individueller Eigenmächtigkeit, von Subjektautonomie in Frage stellt, von Partizipation in Frage stellt. Also dass auch in den westlichen Gesellschaften gerade zu Beginn der Pandemie China als quasi ein Role Model diskutiert worden ist, das ist natürlich total bezeichnend.
Ja, vor diesem Hintergrund von Geschichte und Zeit, da haben sie ja den Begriff der Normalität dann auch angesiedelt, als in irgendeinem Spannungsverhältnis zwischen Statik, und Dynamik. Vielleicht wäre es hilfreich, da nochmal drauf einzugehen, bevor wir dann zum Begriff der neuen Normalität kommen.
Ja, klar. Also wir bewegen uns immer in diesem Spannungsverhältnis, gerade mit Blick auf diesen Imperativ einer Gestaltung des Unverfügbaren, eben von Zukunft, aber auch von Gesellschaft als Metastruktur. Und auf der einen Seite, gerade weil wir so in die Zukunft ausgerichtet sind, wissen wir, dass Gesellschaft sich permanent verändert. Also dass der soziale Zustand, in dem wir leben, die soziale Welt, die wir und unsere Lebenswelten, die wir so als selbstverständlich erfahren und hinnehmen, alles andere als selbstverständlich sind. Es sind hochgradig artifizielle Gebilde, die also immer abhängig sind von sozialen Praktiken, über die sie, also aus denen sie hervorgehen, über die sie gebaut werden. Das ist allen klar, aber das ist natürlich eine abstrakte Angelegenheit. Und auf der anderen Seite vertrauen wir und müssen wir als Gesellschaften und als Individuen auch darauf vertrauen, dass Gesellschaft Sicherheit und Kontinuität gewährleistet. Und also sowas wie Vertrauen in die gegebenen Strukturen und ihre Institutionen zulassen kann. Wenn wir das nicht hätten, dann könnten wir uns den Abläufen von Vergesellschaftung, gerade in so komplexen und ausdifferenzierten Gesellschaften wie den unseren, nicht überlassen. Ja, also wir könnten uns nicht einem Alltag überlassen, der so komplex ist, dass wir ihn überhaupt nicht mehr in seinen Verzweigungen und in seinen Konsequenzen durchschauen können. Das tun wir aber, weil wir darauf vertrauen, dass diese Gesellschaft einigermaßen stabil eingerichtet ist. Und die Selbstverständlichkeiten, die wir kennen und nach denen wir unser Leben und unsere alltäglichen Geschäfte so ausrichten, auch Bestand haben werden. Und zwar genau in die Zukunft hinein, in die wir wiederum unsere Pläne entwerfen. Und das ist genau dieses Spannungsfeld, also permanente Dynamik und Transformation sozialer Realität auf der einen Seite und auf der anderen Seite Vertrauen aber in Kontinuität und Beständigkeit, ne? Also gesellschaftliche Institutionen, die sind ja von einem gerüttelten Konservatismus und haben ein großes Beharrungsvermögen und sind relativ veränderungsresistent. Und normalerweise, wenn es gut läuft, dann verändert sich zwar neben dieser Kontinuität und dem Beharren der Institutionen Gesellschaft permanent, aber das ist mehr das Hintergrundrauschen sozialer Realität, das wir so gar nicht unbedingt mitschneiden. Aber in der Situation der Krise wie jetzt, da also kehren sich diese Verhältnisse um. Und der Dynamismus und die radikale Transformation sozialer Gegebenheiten gewinnt dann die Oberhand und setzt sich quasi durch als Primat der gegebenen sozialen Realität und also der Verhältnisse, die das, was wir als Realität erleben, und zwar lebensweltlich, alltäglich, klar definieren. Und was dann hinten runterfällt, was quasi komplett in die Defensive gerät, ist dieser Modus des Vertrauens in die Belastbarkeit und in den Bestand von Institutionen, der ja wegbricht. Das ist ja genau die Erfahrung der Pandemie und der Lockdowns gewesen, dass alles neu aufgelegt wird. Und wir haben gesehen, wie schwierig das ist und dass man Leuten helfen muss. Ja, also am Anfang der Pandemie ist die Welt voll gewesen mit diesen Klebestreifen und Hinweisschildern und Pfeile und so. Also das heißt, es mussten richtig neue Wege gebahnt werden in der Gesellschaft. Und genau das ist diese Spannung, die normalerweise ganz gut in der Balance gehalten wird, aber in einer Krisensituation wie jetzt oder insbesondere im ersten Jahr der Pandemie aufgehoben wird und in eine Situation der also sehr starken sozialen Unsicherheit überführt wird. Neue Normalität ist dann im Grunde ein Stichwort, das signalisieren soll, genau diesen Transformationsschritt hin in eine neue Institutionalisierung, den können wir schon hinkriegen, das schaffen wir, aber die Normalität dann, die sich darüber herstellt, das wird eine sein, die anders aussieht. Und da ist die Frage, das schließt dann quasi an die offene Situation auch von Gesellschaftswissenschaft, da ist die Frage natürlich, wie wird die aussehen? Also welche Bedingungen werden sich da durchsetzen? Und wann wird diese Normalität eigentlich eingetreten sein, die neu sein soll? Sind wir schon drin oder befinden wir uns immer noch in so einer Zwischenzeit des Übergangs? Man weiß es eigentlich nicht genau, weil wir natürlich keine Empirie dazu haben.
Gemeint ist bei Ihnen der Begriff neue Normalität, aber nicht so, dass quasi nach dem Ende einer Ausnahme- oder Wandelsituation, in der dieses dynamische Moment größere Bedeutung gewinnt, dass danach dann eine Normalität, wie wir sie kannten, nur eine veränderte Normalität eingetreten ist, sondern sie meinen was anderes oder der Begriff meint was anderes, neue Normalität. Und sie haben dazu in dem Zusammenhang auch den Begriff des Unheimlichen benutzt. Und ja, meine Frage wäre, inwiefern denn die neue Normalität dadurch zu charakterisieren ist.
Ja, also genau, neue Normalität im Diskurs ist zunächst mal so benutzt worden, als könne man quasi im Anschluss an die Krise wieder einen Zustand sozialer Normalität etablieren, der relativ umstandslos anschließt an das, was wir im Status quo ante, also vor Februar 2020, so gehabt und gekannt haben. Und die Zäsur kennt ja jeder, ne? Alle, jeder weiß noch, wann er zuletzt auf einer Dinnerparty war, wann er zuletzt auf einem Konzert gewesen ist, etc., etc. Das wird es natürlich so nicht geben. Das hat sich mittlerweile auch oder relativ früh sogar schon im Diskurs als Erkenntnis durchgesetzt. Und neue Normalität heißt dann tatsächlich, dass es eine neue Form von gesellschaftlicher Normalität geben wird. Das heißt, wenn wir jemals also durch diesen Zustand der Pandemie durchgegangen sein werden und tatsächlich wieder in eine langfristig angelegte Perspektive gesellschaftlicher Beständigkeit also reingehen, dann werden wir ganz neue Parameter dessen haben, was gesellschaftlich, was sozial so selbstverständlich sein wird. Und das ist im Moment noch unabsehbar, wie das aussieht, aber das wäre die neue Normalität, also ein völlig neuer Zustand von Vergesellschaftung. Und der völlig neue Zustand meint nicht, dass sich jetzt sichtbar Gesellschaft komplett transformiert. Ja, Das muss nicht sein. Könnte sein, das wäre die total dystopische Variante. Das wird aber eher nicht eintreten, sondern das werden sehr wahrscheinlich eher subtile, jedenfalls zur Zeit sieht es so aus, als seien es sehr so eher subtile Veränderungen in der Bedeutung von Gesundheitsvorsorge, von Prävention auf individueller bis hin zu metagesellschaftlicher Ebene vor bestimmten Gefahrenlagen. Und genau da kommt dann diese Konnotation des Unheimlichen rein. Ja, also das Unheimliche ja als das quasi scheinbar und bislang Vertraute, das in dieser Vertrautheit jetzt wegbricht und also nicht mehr handhabbar ist. Und das heißt, was mit der neuen Normalität und mit der, also in der ja aktuell immer noch aktiven Pandemie ganz stark akzentuiert wird, ist zum einen dieser Aspekt der Gefährdung, der Gefahr und der Unsicherheit und des Lebens in einem Status, der nicht normal ist. Also was sehr viel mehr Raum erhält, ist die Realisierung von Gefährdung, Gefährdung in lebensweltlichen Lagen. Das sind ja, und das ist eine Dimension, die wir in unseren Gesellschaften bislang recht erfolgreich ausgeschlossen haben. Ja, also wir wissen, dass wir immer auch gefährdet sein können, wenn wir uns ins Auto setzen und auf der Autobahn fahren, wenn wir über die Ampel gehen. Ich habe über Amokläufe gearbeitet, also wenn wir selbst in die Schule gehen als Schüler oder Lehrerin. Wir können immer gefährdet sein, aber das sind Ausnahmesituationen. Das ist was Besonderes. Normalerweise gehen wir genau davon nicht aus. Ein Horrorfilm wie Hostel arbeitet genau damit, dass wir Vertrauen in die Welt fassen und wenn wir ins Taxi steigen, davon ausgehen, dass das Taxi uns auch dahin bringt, wo wir hinwollen und nicht etwa in irgendeinem Wald, wo sich dann so ein Folterhotel befindet. So, wenn wir davon nämlich nicht ausgehen würden, wenn wir diese Gefahrenlage antizipieren würden, dann würden wir uns auf das Abenteuer Taxifahren gar nicht einlassen. Und genau in dieser Situation sind wir jetzt, aber dass plötzlich klar wird, auf einer mikroskopischen Ebene und damit in Alltagshandlungen, die uns vorher völlig selbstverständlich waren, Handschlag, Gespräche mit wenig physischem Abstand etc. etc., genau dort lauern Gefahrenlagen, die wir überhaupt nicht ermessen können. Und wir wissen nicht, wo es herkommt. Das heißt, es gibt ein großes Dach an Komponenten, es gibt also es gibt einen großen Schirm an Komponenten, die hier die Situation beeinflussen und befeuern können. Und wir wissen schlicht und ergreifend nicht, wo wir diese Gefahren dingfest machen können. Ja, also woher die Pandemie mal gekommen ist, ist nach wie vor umstritten. Und das heißt auf der einen Seite, diese Normalität, in der wir uns befinden, ist immer noch eine Normalität des Unnormalen. Das Unnormale ist im Moment normal geworden. Und das führt natürlich dazu, dass so etwas wie Unsicherheit, wie die Antizipation und die Wahrnehmung von beständiger Gefährdung eine ganz große Bedeutung für die Gestaltung von Alltag und von sozialer Institutionalisierung gewinnt. Und genau das ist dieses Unheimliche. Ja, also wir richten uns nicht mehr an dem Glauben oder in dem Vertrauen aus, dass gesellschaftliche Institutionen Bestand haben, dass die verlässlich sind, sondern im Gegenteil. Die Erfahrung jetzt hat gezeigt, dass soziale Institutionen extrem fragil und unzuverlässig sind und unterlegt sind mit einem massiven Input von Gefährdungen sowohl der Institutionen als auch der Individuen und ihrer Interaktionen. Und das hemmt, das merken wir immer wieder zurzeit, und das erfordert ganz neue, also Ausrichtungen von gesellschaftlichem Handeln.
Ja, und ja, ein Aspekt davon wäre ja vielleicht auch, wie die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu bewerten sind. Die erscheinen ja oft als widersprüchlich und schwer nachvollziehbar, fast, manchmal auch sinnlos. Und ja, das wirft ja so ein bisschen die Frage auf, was das alles, was das soll. Und so kommt man auch leicht irgendwie dazu, so eine Art Interesse zu unterstellen. Und zum Beispiel, wie das auf eine Art und Weise Giorgio Agamben gemacht hat, der ja eine Intentionalität hinter den Corona-Maßnahmen vermutet. Sie kritisieren, dass er aber gar nicht einfach die Möglichkeit schnöden staatlichen Versagens in Erwägung zieht. Und sie schreiben da eine interessante Sache, die ich mal eben zitiere. Nämlich, daraus ließe sich auch eine These ableiten über das Unvernehmen subjektloser Diskurslinien, die gerade kein Zentrum der Macht aufweisen und deshalb ins Leere laufen. Gerade Foucault und dessen Ansatz einer ortlosen und subjektlosen Macht legt eine solche Möglichkeit der Dysfunktionalität einer fassadenhaften Macht im Gemenge der Diskurse nahe. Das fand ich ganz interessant, und vielleicht können Sie ein bisschen die These erläutern und was Foucaults Relevanz an der Stelle ist.
Ja, klar. Also das fand ich schon erstaunlich, wie idiosynkratisch Agamben hier reagiert hat. Und natürlich sind diese Maßnahmen, die getroffen wurden, also widersprüchlich und auch nicht immer, also sicherlich nicht immer einsichtig gewesen. Das ist ganz klar, und das haben wir ja auch erlebt, dass Maßnahmen also gesetzt wurden, dann sind sie zurückgenommen worden oder modifiziert worden. Staaten haben ganz unterschiedlich auf die Pandemie reagiert oder zumindest in graduellen Differenzierungen. So, das heißt, es hat überhaupt kein Leitrezept gegeben für den Umgang mit dieser pandemischen Situation. Das macht ja genau diese Situation der Unsicherheit und eines Umwerfens, also ja sehr stark etablierten und institutionalisierten sozialen Sicherheit und Vertrautheit und Normalität aus. Dass in so einer Situation staatlich administrative Institutionen also an Oberwasser gewinnen, dass denen also plötzlich auch eine determinierende Rolle zukommt, das ist ja im Grunde folgerichtig, weil genau das ja auch der Sinn von Administration ist. Das heißt, natürlich ist das die Stunde der Biopolitik, aber die Frage ist, ob diese Biopolitik sich in einer Weise umsetzt, wie also Agamben sie liest, nämlich quasi als eine Verschwörung des Souveräns gegen die Individuen und als die Gelegenheit, auf die man nur gewartet hat, um jetzt doch wieder vollends eine Despotie gegen die eigenen Leute umzusetzen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und das ist auch ganz gut gezeigt worden. Carlo Cardoff hat dazu gearbeitet, Malte Thiessen hat dazu gearbeitet, und wir wissen mittlerweile sehr gut, dass es natürlich, also das Bewusstsein oder die Kenntnis einer Gefährdung von Pandemie schon lange gegeben hat. So. Also was da kommen kann, das war lange bekannt. Und die Szenarien für eine Pandemie, die waren auch alle da. Aber ganz offenbar ist dieser pandemischen Gefährdung keine Priorität eingeräumt worden. Ja, also insbesondere nicht in den Präventionspolitiken, die sozial und politisch umgesetzt worden und in Angriff genommen worden sind. Cardoff zeigt das am Beispiel von New York ja sehr schön, dass es also die Szenarien im Detail gegeben hat für eine Pandemie, aber überhaupt keine Konsequenzen daraus gezogen worden sind. Das heißt, es gab Präventionsszenarien, aber es gab keine Präventionsvorsorge. Das soll sich jetzt ja ändern, wenn jetzt zum Beispiel Gesundheitsminister Lauterbach also neu Impfstoffe ordern will, obwohl die Lager noch voll sind, dann versucht er genau auf so eine Situation zu reagieren und zu vermeiden. Wird aber natürlich dafür schon wieder kritisiert, weil die Lager ja noch voll sind und die Frage sich stellt, muss diese Investition sein? Vor 2 Jahren hätte man noch klar gesagt, das muss sein. Mittlerweile sind wir wieder entwöhnt. So, und das ist genau diese Leerstelle, die ich meine. Also, wenn die einfach zeigt, dass es eine Gemengelage an institutioneller Interaktion und an institutionellen Akteuren gibt, die nicht mehr im klassischen Sinne verortet werden können. Es gibt kein Subjekt der Macht mehr. Das ist ja die interessante und damals die wegweisende These bei Foucault gewesen. Das sagt halt, also die Identifikation der Macht, die wird mit der Moderne eigentlich nicht mehr möglich, weil sich abstrakte Diskurse durchsetzen, die zwar von Akteuren getragen werden, die sich aber auf einer symbolischen und von dort aus dann auf einer effektiv sozialen und politischen Ebene verselbstständigen und gar nicht mehr an diesen Akteuren hängen. Und diese Diskurslagen, die bestimmen, glaube ich, sehr viel stärker für uns, was politisches Handeln ausmacht, was gesellschaftliches Selbstbewusstsein und soziale Wahrnehmung ausmacht. Und hier können wir mit also dem Ansatz der ortlosen und subjektlosen Macht bei Foucault sehr viel weiterkommen, um quasi komplexe Prozesse in modernen Gesellschaften zu verstehen, als mit einem Verständnis eines also letztendlich dann immer missgünstigen Souveräns bei Agamben, der natürlich immer noch der Hobbesianische oder also mindestens der Karl-Schmidtsche Souverän ist. Darüber sind wir aber, denke ich, also maximal hinaus, weil Gesellschaften so nicht mehr funktionieren. Ja, also der Bundeskanzler ist nicht mehr der Souverän, auch nicht als Bundesregierung. Also ist er natürlich formal, hat auch Entscheidungsgewalt, aber es gibt eine ganz andere Ebene diskursiver Prozesse und diskursiver Macht, die Entscheidungen mitbedingen und mit beeinflussen und gewissermaßen eine mentalen Hintergrund schaffen, der Entscheidungen mitdefiniert. Den zu durchdringen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig und oft unmöglich. Und das heißt, hier konstituiert sich dann eine ortlose Macht, die als Diskurs verselbstständigt ist und sich ablöst von ihren Akteuren als Subjekten. Und mit der umzugehen wahnsinnig schwierig ist, weil wir sie ja gerade nicht ersetzen wollen durch Subjekte. Weil wir genau wissen, wenn wir das tun, dann landen wir wieder in der Dystopie eines autoritären Staates. Das wollen wir auch nicht. Also gerade die plurale Gesellschaft befördert quasi die Verselbstständigung von Entscheidungsdiskursen, die sich also nicht mehr konzentrieren auf Subjekte, denen wir nicht nur eine formale Breite von Entscheidungsbefugnissen überlassen, sondern tatsächlich die Autorität, Entscheidungen zu fällen, die weithin Konsequenzen für unser Gemeinwesen haben. Das gibt es nicht mehr.
Vielleicht können wir so ein wenig zum Abschluss hin nochmal ein wenig spekulieren. Wir haben ja schon über unsichere Datenlagen gesprochen. Und dann würde ich vielleicht mal fragen, wie es jetzt wohl weitergehen wird, ob Sie eine Idee haben. Also viele Einschränkungen sind jetzt gefallen. Was bedeutet das für die neue Normalität, in der wir leben? Oder wie würde neue Normalität in einer postpandemischen Gesellschaft aussehen? Haben Sie eine Idee? Mögen Sie sich äußern?
Also im Moment sieht es ja danach aus, dass die neue Normalität eine sein wird, die keine postpandemische Gesellschaft mehr zulässt. Ja, also zurzeit sind wir genau da, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Die meisten sogenannten Einschränkungen sind gefallen. Die Einschränkungen gibt es eigentlich nur noch im öffentlichen Nahverkehr und bei ein paar anderen Voraussetzungen. Aber schon im Herbst kann sich das alles wieder mächtig ändern. Der Diskurs läuft ja auch. Alles kann zurückkommen im Herbst, wenn eine große Welle kommt. Da ist auch ein Lockdown nicht mehr ausgeschlossen. Insofern sieht es im Moment so aus, aber langfristige Prognosen kann man im Grunde noch nicht wirklich stellen. Aber ich glaube, dass es eher so aussieht, dass neue Normalität bedeutet, die Pandemie als einen Bestandteil von Normalität in die Modi von Vergesellschaftung zu integrieren, mit massiven Konsequenzen zum einen für die Mentalitätsbildung von Individuen, also mit einer ganz neuen und ganz anderen Internalisierung von eines Bewusstseins der eigenen Gefährdung, eines Bewusstseins des sozialen Außenraums als eines Raumes der Gefahr und nicht zwingend der Sicherheit. Das wird massive Veränderungen nach sich ziehen in der Interaktion mit anderen. Ja, also ich sehe das jetzt schon, dass das Abstandhalten doch sehr stark habitualisiert worden ist. Die Leute halten immer noch Abstände, auch draußen auf Parkbänken etc., wo sie es gar nicht mehr müssten, weil das sehr gut drin ist. Und das ist drin, weil die Realität der Pandemie anhält. Und das wird auch weiter so gehen. Das wird Konsequenzen haben auf Politiken der Gesundheitsvorsorge, die noch stärker quasi diese Biopolitik der Eigenverantwortlichkeit und der Selbstfürsorge durchsetzen werden und hier anziehen werden. Das wird auch also Konsequenzen für ein Gesundheitsmonitoring haben. Das heißt, das Verständnis des Subjekts mit Blick auf Gesundheit und deren also gesamtgesellschaftlicher Bedeutung, das wird sich massiv ändern. Und hier wird massiv eingegriffen werden, voraussichtlich. Und das wird natürlich auch soziale Strukturen angreifen, der Prävention, die werden an Bedeutung gewinnen. Das wird auch finanzielle Konsequenzen haben, wenn solche Präventionsvorsorgeaktionen wie eben vorsorglicher Einkauf von Impfstoffen sich durchsetzt. Das heißt, da werden ganz andere Budgeträume im Haushalt freigeräumt werden müssen. Genau da wird es Konsequenzen geben, aber das sind Konsequenzen, die, denke ich, nicht mehr davon ausgehen werden, dass es eine postpandemische neue Normalität geben wird, sondern die neue Normalität wird eine sein, die pandemisch definiert ist. Und das wird sehr wahrscheinlich nicht mehr rückgängig zu machen sein.
Ja, also das Thema wird uns noch beschäftigen. Wird die Pandemie und der Umgang mit ihr Sie denn noch weiter beschäftigen?
Ja, wird er. Also zum einen interessiere ich mich weiterhin sehr für Fragen der gesellschaftlichen Transformation und ihre Bedingungen. Und habe ich ja schon anklingen lassen, da gibt es ja also große Schnittstellen zwischen Pandemie und Klimawandel. Am Klimawandel arbeiten wir auf jeden Fall weiter. Aber auch Pandemie beschäftigt mich schon weiter. Ich habe damals schon früh, im Februar 2020, als Deutschland noch davon ausgegangen ist, dass es nicht wirklich getroffen wird, meine Vorlesung zur Einführung in die Gesellschaft umgestellt auf eine Antizipation der Pandemie, habe die seitdem immer weiter bearbeitet und bin jetzt auch gerade daran, also aus den Ideen nochmal ein kleines, systematischer gearbeitetes Büchlein zu machen. Also insofern, die Pandemie bleibt natürlich ein Thema und wird das ganze Fach, glaube ich, also noch ganz entscheidend weiter beeinflussen in den nächsten Jahren.
Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Herr Professor Arendt, ich danke herzlich für das Gespräch.
Gerne, das war mein Vergnügen.